Ich bete mit uns. Herr, wir möchten dich darum bitten, dass du uns heute Morgen etwas darüber zeigst, wie groß deine Gnade zu uns in Jesus Christus ist. Bitte öffne du uns die Augen und lass uns, wie wir gerade gesungen haben, darüber staunen, wie groß deine Gnade zu uns ist. Amen. Ich möchte heute Morgen mit einem kleinen, vielleicht ist es ein bisschen übertrieben zu sagen, wissenschaftlich, aber mit einem kleinen Experiment beginnen. Wir haben hier zwei Gefäße und die werde ich jetzt mit Wasser füllen. Nicht, weil ich Durst habe, sondern, also ich habe auch Durst, aber ich will euch was zeigen. So, hier tun wir Wasser rein. Hier passt sehr viel Wasser rein, aber hier passt, ups, das läuft schon über. Was stellen wir fest durch dieses kleine Experiment? Wir sehen, je größer ein Gefäß ist, hier hätten wir sogar noch mehr rein tun können, desto mehr Wasser passt in das Gefäß hinein. Sowas hätte man auch im Physikunterricht lernen können. Und was ich damit zeigen möchte oder was ich damit sagen möchte, ist, wir wollen Dinge bemessen. Wir wollen irgendwie feststellen, wie groß etwas ist, wie tief etwas ist, wie lang etwas ist, wie viel etwas ist. Aber bei der Gnade Gottes ist es nicht so einfach, sie zu bemessen. Wie zum Beispiel hier beim Wasser, hier könnte ich jetzt ablesen, wo ist das? 300 Milliliter. Hier können wir genau eine genaue Vorstellung davon gewinnen, wie viel Wasser in diesem Gefäß ist. Aber wie ist es bei der Gnade Gottes? Dort können wir das nicht so tun. Wenn wir zum Beispiel hinten in die Bibeln schauen, oft habt ihr da so eine Übersicht, wo ihr Maßeinheiten habt und Gewichte und Geldwerte. Und da lernen wir, wie lang ist eigentlich eine Meile, wie lang ist eine Elle, wie schwer ist ein Talent, das ist ein Gewichtsmaß, wie viel wert ist ein Denar. Aber über die Gnade Gottes steht da nichts. Dafür müssen wir in Epheser 2 schauen. Den Text, den wir gerade gelesen haben, dort zeigt uns Paulus, wie groß die Gnade Gottes ist. In diesen Versen sagt Paulus in Vers 4, Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Gottes Gnade ist überwältigend groß. Und er will uns mit diesem Abschnitt von 10 Versen darüber ins Staunen versetzen, wie groß die Gnade Gottes ist. Und dafür zeigt er uns zuerst, wie groß die menschliche Not ist. Und erinnert uns daran, dass unsere menschliche Not, unser Bedarf an der Gnade Gottes viel größer ist, als wir denken. Das sind die ersten drei Verse. Die menschliche Not ist viel größer, als wir denken. Und dann zeigt er uns ab Vers 4 bis Vers 10, dass die göttliche Gnade auch viel größer ist, als wir denken. Und diese beiden Wahrheiten zusammengenommen, wie tief unsere Not ist, aber auch wie weitreichend Gottes Gnade ist, helfen uns dabei anzufangen, zu verstehen und zu erfassen, wie groß die Gnade Gottes für uns ist. Schauen wir uns also zuerst die ersten drei Verse an, um zu verstehen, wie groß die menschliche Not ist. Und Paulus schaut hier mit den Ephesern zurück auf ihr früheres Leben, so wie er das bezeichnet. Das heißt, auf ihr Leben, bevor sie von Gott gerettet wurden. Und für Paulus und auch für die Epheser ist das eine Beschreibung ihrer Vergangenheit. Aber das, was für die Epheser ihre Vergangenheit ist, das ist zunächst einmal die Ausgangslage, in der sich jeder Mensch von Geburt an wiederfindet. Und das hat sich auch, seitdem dieser Brief geschrieben wurde, vor fast 2000 Jahren, hat es sich nichts geändert. Es ist auch unsere Ausgangslage vor Gott, bevor er uns in seiner Gnade begegnet ist. Und das, was Paulus beschreibt, diesen Zustand, in dem wir uns befinden, zunächst, dass er sagt, wir sind geistlich tot gewesen. Geistlich tot sein heißt in Bezug auf Gott. Wir sind tot aufgrund unserer Übertretungen und Sünden. Bevor die ersten Menschen gesündigt hatten, hatte Gott sie gewarnt und gesagt, wenn ihr mein Gebot übertretet, werdet ihr gewisslich sterben. Und genau das ist auch eingetreten. Adam und Eva sind nicht körperlich gestorben, sie sind aber in ihrer Beziehung zu Gott gestorben. In ihrer Beziehung zu Gott gab es so einen massiven Bruch, dass man wirklich davon sprechen kann, dass sie gestorben sind. Sie waren von dem Zeitpunkt an von der Quelle des Lebens von Gott abgeschnitten. Sie hatten keine Gemeinschaft mehr mit Gott, wie sie sie vorher hatten. Ihr Herz war verfinstert, dass sie Gott nicht mehr kannten und ihn auch nicht mehr liebten, dass sie kein Interesse mehr an Gott hatten und keine Freude daran hatten, Gott zu gehorchen. Das ist der Zustand des natürlichen Menschen, des Menschen, nachdem er von Gott abgefallen ist. Und ihr Leben war nicht mehr geprägt von Gerechtigkeit und Heiligkeit, in der Gott sie geschaffen hatte, sondern von Ungerechtigkeit und Sünde. Und wir sehen dann nur kurz nach diesem tragischen Abfall von Gott, wie Kain seinen Bruder umbringt und die Spirale des Bösen seinen Lauf nimmt. Vielleicht fällt es uns bei manchen Dingen, die die Bibel lehrt, schwer, sie zu glauben. Aber dass der Mensch ein Sünder ist, dass er sich gegen seinen Schöpfer aufgelehnt hat und von ihm abgefallen ist, dass er keinerlei Verlangen in sich selbst hat, zu ihm zurückzukehren und sein Leben davon gezeichnet ist, dass er Gottes Gebote übertritt. Dafür finden wir in unserer eigenen Erfahrung jeden Tag unzählige Belege. Es gibt keinen Tag, an dem wir nicht Zeuge davon werden, dass Ungerechtigkeit geschieht zwischen Menschen. Und selbst in unseren eigenen Herzen finden wir so viel Böses, dass wir das, was Paulus hier lehrt, nur schwer abstreiten können. Paulus beschreibt dann diese missliche Lage weiter als eine Form von Sklaverei. Er sagt, die Maßstäbe der Welt, Gottes mächtiger Feind der Satan und unsere eigene selbstsüchtige Natur hatten uns fest im Griff. Und diese drei sind schlimme Sklavenhalter, die uns gefangen halten und zum Bösen verleiten. Sie stacheln uns an, weiter gegen Gott zu rebellieren. Und das Schlimme dabei ist, dass das Böse nicht einfach da draußen ist, in der Welt, oder dass es über uns ist, in Satan, sondern dass das Böse auch in uns ist, wie Paulus sagt. Wir können nicht jemand anderem die Schuld für unsere Not geben, sondern es sind die Begierden unserer eigenen Natur, sagt Paulus, und unsere selbstsüchtigen Gedanken, die uns in die Rebellion gegen Gott treiben. Wir sündigen, sagt Paulus, weil wir es wollen und weil wir uns dafür bewusst entschieden haben. Und dann fügt Paulus noch eine dritte Komponente hinzu. Am Ende von Vers 3 sagt er, dass wir, und er meint damit sich und die Gemeinde in Ephesus, genau wie alle anderen, also alle anderen Menschen, auch wir, nichts verdient hatten als den Zorn Gottes. Und was könnte es Schlimmeres geben, als unter dem Zorn eines gerechten und heiligen Gottes zu stehen? Gottes Zorn ist nicht ein emotionaler, unkontrollierter Wutausbruch. Gottes Zorn ist seine gerechte und heilige Ablehnung von allem Bösen. Gottes Zorn ist die Kehrseite seiner Heiligkeit und seiner Liebe zu allem Guten. Und seine absolute Gerechtigkeit verlangt, dass er das Böse nicht ungestraft lässt. Wenn wir ehrlich sind, erwarten wir alle von Gott, dass er die Bösen nicht einfach unbescholten davonkommen lässt. Wir alle erwarten, dass er das Böse nicht ungestraft lässt. Ansonsten wäre das Universum ein absolutes Chaos. Und ja, eines Tages wird Gott auch Gericht halten. Und Texte wie diese erinnern uns daran, und es ist gut für uns, uns daran zu erinnern, eines Tages wird Gott Gericht halten. Eines Tages wird er alle Menschen richten. Jetzt hält er diesen Zorn noch zurück. Aber eines Tages wird er richten. Und das Interessante ist, dass die meisten Menschen davon ausgehen, dass sie von diesem Zorn Gottes nicht betroffen sind. Dass er für andere bestimmt ist, aber nicht für sie. Und damit kommen wir zu dem, was Paulus uns hier sagen will, nämlich, dass die menschliche Lage viel schlimmer ist, als wir denken. Wir sehen das daran, dass Paulus sagt, dass jeder davon betroffen ist. Paulus spricht nicht von einer Gruppe hier oder zu einer Gruppe, zu den Ephesern, weil sie, bevor sie Gott kannten, außerordentlich böse oder ganz besonders schlimm waren, sondern er bezieht sich sogar selbst mit in diese Gruppe ein, die früher so gelebt hat. Und dabei müssen wir bedenken, dass Paulus vor seiner Bekehrung zu Jesus Christus ein Mensch war, der überdurchschnittlich viel Eifer hatte, sich an Gottes Gebote zu halten. Wenn wir Paulus gekannt hätten vor seiner Bekehrung, ich glaube, wir alle wären beeindruckt gewesen von seinem religiösen und moralischen Lebenswandel, wie ernst er die Gebote Gottes genommen hat. Und so gibt es auch heute viele Menschen, sowohl Atheisten als auch religiöse Menschen, die die meisten ihrer Mitmenschen in den Schatten stellen, wenn es um ihre moralischen Errungenschaften geht. Sie leben ein gutes Leben nach äußeren Maßstäben. Aber die Bibel macht klar, dass es nicht nur unser Bösesein ist, was uns von Gott trennt, sondern dass es bei vielen sogar ihr Gutsein ist, das sie davon abhält, zu Gott zu kommen. In Lukas 15, in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn, lernen wir, dass der Vater eigentlich zwei verlorene Söhne hat. Einer, den wir alle kennen oder wo wir ganz klar sagen, ja, der war verloren. Einer, der offensichtlich den Willen des Vaters missachtete, der gegen ihn rebellierte, der das Erbe einforderte und dann verprasste. Und einen anderen, der sich zwar keinen Fehltritt vorzuwerfen hatte, aber der dennoch die Güte und Großzügigkeit Gottes verachtete, weil er sich sicher war, dass er sie nicht brauchte. Und der zweite Sohn steht für die Selbstgerechtigkeit, mit der viele Menschen auch heute meinen, dass sie in sich selbst genug sind und gut genug sind und dass sie Gottes Gnade ganz bestimmt nicht brauchen. Sie schauen in ihren Becher und sagen, wieso, ist doch voll. Gnade, das ist nicht für mich, das brauche ich nicht. Wie oft habe ich schon gehört, naja, so schlecht bin ich ja nicht, dass Gott mich in die Hölle schicken würde. Das würde er bei ganz schlimm machen, aber nicht bei mir. Und Paulus sagt, doch, wir alle, wie gut wir uns auch selber halten, haben nichts anderes verdient als Gottes Zorn. Und Paulus macht es noch schlimmer. Als wäre das nicht schon schlimm genug, sagt er auch in diesen Versen, dass keiner von uns die Möglichkeit hat, sich selbst aus dieser Lage, aus dieser Situation zu befreien. Er macht deutlich, ein verurteilter Mensch muss von jemand anderem begnadigt werden. Er kann sich nicht selbst begnadigen. Ein Sklave muss erlöst werden. Er braucht einen anderen, der ihn befreit. Und vor allem ein Toter, das ist das, wie er uns beschreibt. Ein Toter kann sich nicht selbst wieder lebendig machen. Er kann sich nicht selbst neues Leben einhauchen. Seine einzige Chance ist, dass Gott ihm neues Leben schenkt. Und das ist die ausweglose Lage, in der sich jeder Mensch von Natur aus befindet. Er ist geistlich tot. Äußerlich scheint er quicklebendig zu sein, aber geistlich gesprochen ist da kein Leben mehr. Jeder Mensch ist verloren und hat in sich selber keinerlei Möglichkeiten, um irgendetwas zu tun, um sich aus dieser Situation zu befreien oder zu retten. Und deshalb ist das biblische Evangelium so ein Anstoß. Es beginnt mit dieser unerfreulichen Nachricht darüber, wie groß unsere Not ist, wie viel größer, als die meisten Menschen annehmen. Und damit macht diese Botschaft alles menschliche Selbstvertrauen zunichte und reißt allen menschlichen Stolz nieder. Wie ist es mit uns? Wie ist es mit dir? Hast du dieses Urteil, was die Bibel über dich ausspricht, angenommen? Hast du erkannt, wie wir vorhin auch gesungen haben, nichts habe ich zu bringen? Hast du vor Gott bekannt, ja, ich bin ein Sünder, ich bin hilflos, ich bin verloren und ich kann mich nicht selber retten? Wenn nicht, dann höre auf Jesu Worte, der nichts anderes gelehrt hat, als er gesagt hat, ein Mensch muss von Neuem geboren werden, bevor er das Reich Gottes sehen kann und darin eintreten kann. Bitte Gott deshalb darum, dass er dir deine geistlichen Augen öffnet, damit du so bereit wirst, das einzige Heilmittel zu ergreifen. Und wenn du verstanden hast, wie verloren du eigentlich bist und wie groß deine Not ist, dann bist du auf dem besten Weg zu verstehen und zu begreifen, wie groß die Gnade Gottes ist. Es ist wie mit diesen beiden Gefäßen. Wenn wir unsere Not so groß einschätzen wie diesen Eierbecher, dann brauchen wir ein kleines Schlückchen Gnade, um uns zu retten. Aber Paulus macht deutlich, dass Gottes Gnade nicht nur so groß ist, dass sie einen Eierbecher füllt, auch nicht so groß, dass sie einen Messbecher füllen kann. Nicht mal dieser Raum wäre groß genug, wenn wir ihn fluten würden und bis oben mit Wasser füllen würden, um uns ein Ausmaß von der Gnade Gottes zu geben. Aber seht ihr, wenn wir unser Problem für ein kleines Problem halten, dann halten wir dadurch auch die Gnade Gottes klein. Aber es ist keine Übertreibung, wenn wir sagen, Gottes Gnade ist unendlich groß. In Psalm 8 heißt es, denn deine Gnade reicht, so weit der Himmel ist. In Micha 7 heißt es, Gottes Erbarmen ist so groß, dass er unsere Sünden in die Tiefen des Meeres wirft. In Psalm 103 heißt es, denn so hoch ist der Himmel über die Erde, so lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. So fern wie der Osten vom Westen ist, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Gottes Gnade ist wirklich schwer zu messen, aber in jedem Fall, und das sehen wir ab Vers 4, ist sie viel, viel größer, als wir denken. Und so sagt es auch Paulus, Gottes Gnade ist überwältigend groß, sein Erbarmen ist unbegreiflich groß. Und er will, dass wir versuchen, Maß zu nehmen von dem, was unermesslich ist. Das biblische Evangelium bleibt nämlich nicht bei dieser schlechten Nachricht über den Ernst unserer Lage stehen, sondern direkt mit den ersten zwei Worten in Vers 4 ist eigentlich alles gesagt. Aber Gott. Wir waren verloren, aber Gott. In diesen Versen sehen wir, Gottes Gnade ist auch so viel größer, als wir denken. Ja, unser Bedarf an Gottes Gnade ist größer, als wir denken. Aber Gottes Bereitschaft, sein Wille, sein Herz, diese Gnade zu geben, ist auch viel größer, als wir denken. Und in jedem Fall größer als unsere Not. Also was lernen wir in diesen Versen 4 bis 10 darüber, über diese herrliche und wunderbare Gnade Gottes? Zunächst einmal, erstens, Gottes Gnade hat seinen Ursprung in der Liebe Gottes. Gottes Gnade zu uns hat seinen Ursprung in der Liebe Gottes. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber Gott hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Warum hat Gott uns seine Gnade gezeigt? Weil er uns so sehr geliebt hat. Macht das diese Gnade nicht umso süßer und herrlicher zu wissen, dass Gott uns nicht irgendwie widerwillig begnadigt hat, sondern dass es sein größter Herzenswunsch war, uns zu begnadigen? Gott wollte uns seine Gnade zeigen. Niemand hat ihn dazu gezwungen, niemand musste ihn dafür bestechen. Der Vater hat den Sohn in die Welt gesandt, weil er die Welt liebte. Und diese Liebe und Barmherzigkeit Gottes ist eine der Eigenschaften Gottes. Es gehört zu Gottes Wesen, barmherzig zu sein. Und jede dieser Eigenschaften, die in Gott ist, ist unendlich groß. Es gibt ein unendliches Ausmaß dieser Liebe und Barmherzigkeit Gottes. Gottes Barmherzigkeit kennt keine Grenzen. Und diese grenzenlose Liebe ist die Begründung für Gottes Gnade zu uns. Sie ist das Fundament für diese Gnade zu uns. Darin ist diese Gnade gewurzelt, in der unendlichen Liebe Gottes zu verlorenen Sündern. Hier ist das Zweite, woran wir erkennen können oder versuchen können zu erkennen, wie groß Gottes Gnade ist. Es ist erstaunlich, wie Paulus zeigt, dass Gott uns nicht gegeben hat, was wir eigentlich verdient hatten, sein Zorn. Und stattdessen hat er uns gegeben, was wir nicht verdient haben. Seine Liebe. Gott hat uns nicht gegeben, was wir verdient hatten, sein Zorn, sondern Gott hat uns stattdessen das gegeben, was wir nicht verdient hatten, seine Liebe. Und nur wenn wir verstehen, wie unwürdig wir als Sünder sind, Gottes Liebe zu empfangen, verstehen wir das Wunder der Gnade Gottes. Als seine Feinde und Rebellen gegen ihn hatten wir davon gar nichts verdient. Wir hatten den Tod verdient, aber genau das Gegenteil hat Gott uns gegeben. Er hat uns das Leben geschenkt. Und darin sehen wir auch das Dritte. Gottes Gnade ist so groß, weil sie Großes für uns bewirkt. Gottes Gnade ist so groß, weil sie Großes für uns bewirkt. Durch Gottes Gnade werden wir zusammen mit Christus auferweckt. Zusammen mit ihm wird uns schon jetzt ein Platz in der himmlischen Welt gegeben. Aus neutestamentlicher Sicht bedeutet Christsein vor allem eins sein mit Jesus Christus, verbunden sein mit Christus. So wie der Kopf und die anderen Körperteile eines Körpers eine Einheit bilden, so sind wir eins mit Christus, untrennbar miteinander verbunden. Und Paulus sagt hier, dass wir aufgrund dieser Einheit mit Christus schon jetzt mit ihm lebendig geworden sind. Das ist eine geistliche Realität. Wir sind mit Christus lebendig geworden. Wir sind mit ihm von den Toten auferweckt worden. Und wir sitzen jetzt schon mit ihm auf dem himmlischen Thron. Und das ist die Umkehr von genau dem, was in den ersten drei Versen beschrieben wird. In Bezug auf Gott sind wir nicht länger tot, sondern wir sind geistlich lebendig. Wir sind in einer Beziehung zu Gott. Wir rebellieren nicht länger gegen ihn, sondern wir haben angefangen, ihn zu lieben. Wir haben daran Freude, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Wir haben eine echte Liebe zu ihm und zu seinem Volk. Und so wie die Auferstehung und die Himmelfahrt Christi Sieg über alles Böse waren, haben auch wir jetzt schon Anteil an diesem Sieg. Das Böse hat keine Übermacht mehr über uns, sondern in der Kraft Christi können wir den Versuchungen des Satans Widerstand leisten und haben unseren selbstsüchtigen Begierden, die jetzt immer noch in uns sind, etwas entgegenzusetzen. Wir sündigen nicht mehr so wie früher, sondern in uns ist das Verlangen hinzugekommen, nicht zu sündigen und stattdessen so zu leben, wie es Gott gefällt, sodass in uns ein ständiger Kampf tobt, wie Paulus es sagt. In Galater 5, Vers 17 schreibt Paulus, denn die menschliche Natur, das Fleisch, richtet sich mit ihren Begehren gegen Gottes Geist. Und der Geist Gottes richtet sich mit seinen Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Vorher gab es diesen Kampf nicht. Aber das neue Leben wird sichtbar dadurch, dass wir jetzt in diesem Kampf stehen. Es bedeutet nicht, dass wir mit dem Moment, wo wir Christen werden, aufhören zu sündigen. Aber es bedeutet, dass wir anfangen, gegen Sünde zu kämpfen. Auch in Vers 10 wird uns nochmal das Ausmaß der Gnade Gottes vor Augen gehalten, indem es uns sehen lässt, dass wir durch Gottes Gnade etwas ganz Neues geworden sind. Dieses Wunderwerk der Errettung ist Gottes Werk, wie Paulus schreibt. Und wir sind nichts weniger als eine neue Schöpfung, und zwar geschaffen zu guten Werken, die er für uns vorbereitet hat, damit wir darin wandeln. Später im Epheserbrief wird Paulus noch ausführen, wie diese guten Werke konkret aussehen. Aber hier, in diesem Abschnitt, geht es ihm darum, den Unterschied aufzuzeigen, den Gottes Gnade in unserem Leben gemacht hat. Paulus verwendet das gleiche griechische Wort, um den Kontrast deutlich zu machen. In unserer Ausgangslage in Vers 2 heißt es, dass wir in Sünden und Übertretungen wandelten. Das heißt, wir führten ein Leben, unser Lebenswandel war davon bestimmt, dass wir in Sünde und Übertretung lebten. Aber Gottes Gnade macht unser Leben ganz neu, sodass wir jetzt, wie es in Vers 10 heißt, und hier wird dasselbe Wort verwendet, in guten Werken wandeln. Und das ist ein Unterschied von Nacht und Tag, von Finsternis und Licht, bewirkt durch die Gnade Gottes. Das heißt auch, dass Gottes Gnade viel weitreichender ist, als wir oft meinen. Manchmal wird es so dargestellt, als ob Gott uns in seiner Gnade errettet hat. Und wir sagen, ja, das ist ein Geschenk, dass wir von Gott gerettet wurden. Aber wir, nachdem er uns gerettet hat, auf eigenen Füßen stehen müssen und das christliche Leben aus eigener Kraft leben müssen. Aber Paulus macht hier deutlich, die guten Werke, in denen wir wandeln, sind von Gott selbst vorbereitet. Das heißt, jede gute Tat, jedes gute Werk ist eine Frucht von der Gnade Gottes in unserem Leben, bewirkt durch den Heiligen Geist in uns. Und das vierte, woran wir die Größe der Gnade Gottes erkennen, und hier sollten wir tatsächlich nochmal über Werke sprechen, weil Paulus das tut, ist, dass diese Gnade, die Gott uns schenkt, absolut frei und völlig unverdient ist. Ich lese nochmal die Verse 8 und 9. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistung, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Dass unsere Rettung ein Geschenk ist, das ist der Inbegriff der Gnade Gottes. Wir haben nichts dazu beigetragen, dass Gott uns rettet. Wir haben keine Leistung erbracht, mit der wir uns vor Gott irgendetwas verdient hätten. Unsere Rettung ist nicht die Belohnung für das, was wir getan haben oder für das, was wir tun würden. Gottes Gnade ist ein freies und kostenloses Geschenk, das jeder, jeder, ohne vorher irgendwelche Bedingungen zu erfüllen, annehmen kann. Das bedeutet es, dass wir aufgrund des Glaubens und nicht aufgrund von Werken gerettet sind. Der Glaube ist die Hand, mit der wir dieses Geschenk annehmen. Der Glaube ist das demütige Vertrauen, mit dem wir die Gnade Gottes für uns in Anspruch nehmen. Der Glaube sagt, ich bin ein Sünder. Ich brauche deine Gnade. Und Jesus, was du für mich getan hast, ist meine Rettung. Und weil wir nichts zu unserer Rettung beigetragen haben, können wir auch nicht auf irgendetwas stolz sein. Im Himmel wird es niemanden geben, der wie ein Pfau herumstolziert und Bewunderung auf sich lenkt. Niemand wird sich selbst zur Schau stellen, denn dann würden wir uns tatsächlich, wie man so schön sagt, mit fremden Federn schmücken. Wir werden uns nicht selbst für irgendetwas rühmen, sondern alle, die dort sein werden, werden Jesus Christus allein rühmen. Wir alle werden die Rettungstat Jesu rühmen, ihn groß machen, ihn anbeten und nicht aufhören, seine Gnade zu preisen. Wir haben das vorhin gesungen in diesem Lied, O Gnade Gottes wunderbar. Wenn wir 10.000 Jahre sind in der Herrlichkeit, ich meine, das müssen wir uns mal vorstellen, 10.000 Jahre, mein Herz noch von der Gnade singt, wie in der ersten Zeit. Selbst wenn wir Hunderte, Tausende, Zehntausende Jahre in der Ewigkeit waren, werden wir immer noch von der Gnade Gottes in Jesus Christus singen. Es wird uns nicht langweilig werden, Gott für seine wunderbare Gnade zu preisen. Oder wie Paulus es selbst in Vers 7 sagt, bis in alle Ewigkeit will Gott mit dieser Rettung zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Und damit kommen wir zum fünften und letzten Punkt, woran wir die Größe der Gnade Gottes erkennen. Er hat sie uns durch seinen Sohn Jesus Christus erwiesen. Gott hat in seinem Sohn Jesus Christus einen unendlich hohen Preis bezahlt, um uns seine Gnade zu erweisen. Für uns war diese Gnade frei und kostenlos, aber Jesus Christus hat sie sein Leben gekostet. Wir mussten nichts für diese Gnade tun, weil Jesus alles getan hat. Und wenn wir begreifen, dass Gott, um uns gnädig zu sein, um uns zu retten, seinen einzigen geliebten Sohn in diese Welt gesandt hat, sodass er für uns sterben kann, erkennen wir etwas von der Größe der Gnade Gottes zu uns. Lasst uns beten. Herr, es ist schwer, deine Gnade zu erfassen und zu ermessen. Sie ist unendlich groß. Wir preisen dich für deine wunderbare Gnade in Jesus Christus. Wir preisen dich dafür, dass du uns gerettet hast, nicht weil wir irgendetwas getan haben, nicht weil wir uns durch irgendetwas hervorgetan haben, sondern weil du uns geliebt hast und weil du ein gnädiger und barmherziger Gott bist und es liebst, deine Gnade Sündern zu erweisen. Herr, wir bitten dich, dass wir erneut erkennen können, wie tief der Abgrund war, der uns einst von dir getrennt hat. Aber wie du in deiner Gnade uns mit einer noch viel tieferen Liebe geliebt hast und uns vergeben hast in Jesus Christus. Und wir bitten dich, dass wir nicht aufhören, über deine Gnade zu staunen und in dieser Gnade ruhen in der kommenden Woche. Dass wir nichts tun mussten und auch nichts tun müssen, damit du uns liebst, sondern dass du uns liebst, weil Jesus Christus für uns gestorben ist. Und dafür preisen wir dich. Amen. Wir wollen Gott noch weiter preisen in einem letzten Abschlusslied.